Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die hier anwesend sind und natürlich auch alle, die jetzt über den Livestream uns zugeschaltet sind. Wir haben dieses wunderbare Thema vor uns heute Abend, die sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuz. Ich habe ein Skript ausgeteilt und die, die über den Livestream zugeschaltet sind, die können hier unterhalb des Bildes öffnen, anklicken, den Link anklicken und das Skript runterladen. Das wird eine Hilfe sein. Ich habe hier auch gerade in der Übersicht diese sieben Worte des Herrn Jesus am Kreuz aufgeführt. Und es sind sieben Worte, die uns in den Evangelien überliefert werden. Und sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Und so hat das etwas ganz Besonderes zu bedeuten. Es ist auch so, dass in keinem der vier Evangelien im Neuen Testament alle sieben Worte vorkommen. Sondern wir brauchen wirklich alle vier Evangelien zusammen. Und dann ergeben sich diese sieben letzten Worte des Herrn. Drei findet man im Lukas-Evangelium. Ebenso drei im Johannesevangelium und eines im Matthäus und im Markus-Evangelium. Und es hat immer genau mit dem Charakter jedes Evangeliums zu tun. Die Worte, die uns da vom Kreuz her überliefert sind, wie wir gleich noch sehen werden. Auf dem Skript sieht man diese sieben Worte in der Übersicht. Und man kann sie einteilen in drei und vier. Die Zahl sieben wird in der Bibel sehr oft in dieser Weise aufgeteilt. Und die ersten drei Worte, nämlich Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann zweitens Johannes 19, Vers 26, der Herr Jesus spricht zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Und sogleich im nächsten Vers an den Jünger Johannes, siehe deine Mutter. Und das dritte Wort, Lukas 23, Vers 43, an den Mitgekreuzigten, der noch eine Umkehr erlebte, gerichtet, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese drei Worte wurden gesprochen in der Zeit der ersten drei Stunden am Kreuz. Die Bibel berichtet uns, der Jesus wurde gekreuzigt um die dritte Stunde. Da wird gerechnet ab 6 Uhr morgens, also Sonnenaufgang im Frühjahr. Und die dritte Stunde ist dann eben 9 Uhr bis zur sechsten Stunde 12 Uhr. Und dann kam, wie die Evangelien berichten, eine Finsternis über das Land. Und diese Finsternis dauerte von der sechsten bis zur neunten Stunde, also von 12 bis 15 Uhr. Und in dieser Finsternis hat der Herr dann die folgenden vier Worte gesprochen. Matthäus 27, 46. Und dazu muss man dann die Parallelstelle nehmen in Markus 15, 34. Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und schließlich das fünfte Wort in Johannes 19, 28. Mich dürstet. Und dann 19, Vers 30, auch im Johannesevangelium, es ist vollbracht. Und schließlich, was uns Lukas berichtet, Lukas 23, Vers 46, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und was jetzt gleich mal auffällt, ist, das erste Wort am Kreuz beginnt mit Vater. Und auch das letzte. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Diese 3 und 3 Stunden sind ganz wichtig in der Bibel, denn schon im Alten Testament wird prophetisch darauf hingewiesen. Ich lese aus Jesaja 50. Wir haben in Jesaja eine Serie von Gottesknecht-Gedichten. Und eines dieser Gottesknecht-Gedichte, die von dem Messias sprechen, finden sich in Jesaja 50. Und da heißt es in Vers 3, Gott spricht: Ich kleide die Himmel in Schwarz und mache Sacktuch zu ihrer Decke. Und dann hört man ab Vers 4 die Stimme des Messias. Und in Vers 6 zitiere ich, wo er sagt: Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Hier wird über die Leiden des Gottesknechtes, des Messias gesprochen, und Vers 3 offenbart, dass in dem Zusammenhang Gott die Himmel in Schwarz kleidet. Und es war keine Sonnenfinsternis. Denn eine Sonnenfinsternis dauert nicht 3 Stunden. Wenn die ein paar Minuten dauert, dann ist das eben schon etwas Besonderes. Aber es kann keine Sonnenfinsternis gewesen sein. Und es war ja um das Passafest. Das ist die Zeit von Vollmond. Da gibt es nie eine Sonnenfinsternis. Ist gar nicht möglich. Aber interessant ist, um die Zeit von etwa 220 überliefert Julius Africanus, ein Autor der Antike, und sagt, Tallus spricht über die Finsternis am Kreuz. Tallus war ein Samaritaner, der um 52 nach Christus lebte, und der spricht in einer verloren gegangenen Schrift über die Finsternis am Kreuz. Und Julius Africanus, dessen Überlieferung uns erhalten geblieben ist, nimmt darauf Bezug und sagt, Tallus beschreibt diese Finsternis am Kreuz und erklärte sie als Sonnenfinsternis, was natürlich gar nicht möglich ist. Grandios. Julius Africanus hat das astronomisch verstanden. Geht gar nicht, aber das Interessante ist, außerbiblisch wird uns bezeugt, dass es eine ungewöhnliche Finsternis gegeben hat. Und das war ein Wunder Gottes im Zusammenhang mit der Kreuzigung. Und was die genaue Bedeutung ist, werden wir gleich noch sehen. Aber es war mir einfach wichtig zu zeigen, diese 7 Worte sind aufgeteilt in 3 und 4, in der Zeit des Lichtes, in der Zeit der Dunkelheit, der Finsternis. Und dazu noch aus dem prophetischen Kreuzespsalm 22. König David schrieb, um die Zeit des 11. Jahrhunderts vor Christus, diesen Psalm und beschreibt darin die Kreuzigung bis in kleinste Details, obwohl es die Kreuzigung damals gar noch nicht gab. Erst Jahrhunderte später hatten die Perser diese grausame Todesart überhaupt erfunden. Aber im Psalm 22 hören wir gleich prophetisch die Worte des Erlösers, und zwar das 4. Wort aus den Evangelien. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier im Grundtext auf Hebräisch. Ich habe das bei dem 4. Wort hier auf dem Skript wiedergegeben, Psalm 22, 2, Hebräisch, Eli, Eli, Lama Asaftani. Asaftani heißt, du hast mich verlassen. Und was wir aber in den Evangelien finden, ist, wie der Herr Jesus das auf Aramäisch gesprochen hat. Darum haben wir in den Evangelien Eli, Eli, Lama Shabaktani. Shabak heißt auf Aramäisch verlassen. während auf Hebräisch Asaf das entsprechende Wort ist. Und nun, Psalm 22, Vers 2 nochmals. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Hier wird von Tag gesprochen in Vers 3 und in der parallelen Verszeile über Nacht. Und da werden diese zwei Zeiten am Kreuz klargemacht. Von 9 bis 12 Uhr war es Tag, hell, und von 12 bis 15 Uhr war es Nacht. Und wenn man den Psalm weiter liest, erfährt man, was der Herr Jesus am Kreuz noch mehr gebetet hat als nur: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darum habe ich am Anfang gesagt, 7 letzte Worte des Herrn Jesus am Kreuz sind uns in den Evangelien überliefert. Aber er hat noch mehr am Kreuz zum Ausdruck gebracht. Das muss nicht laut gewesen sein, sondern in seinem Herzen gebetet. Und das finden wir in dem Psalm 22 ganz ausführlich. Und auch in weiteren prophetischen Texten im Alten Testament, zum Beispiel auch Psalm 69 ist ein Kreuzespsalm und wird ja vom Neuen Testament ganz klar ausgewiesen als Psalm, der prophetisch auf Jesus Christus hinweist. Und da erfahren wir noch viel mehr, was in dem Herzen des Herrn Jesus vorgegangen ist. Also in den Evangelien. In den Evangelien werden die uns die Leiden des Herrn zur Hauptsache von außen her geschildert. Und zwar in einer Sprache, die nicht so angetan ist, um bei uns als Lesern falsche Gefühle zu wecken. Die Leiden werden nicht unnötig detailliert beschrieben. Die Kreuzigung und wie genau das Blut floss und wie genau das Gesicht des Herrn Jesus ausgesehen hat. Es wird uns eigentlich in einer Sprache geschildert, die uns die Tatsachen, die am Kreuz geschehen sind, schildert, aber eben nicht so, wie zum Beispiel ein Film aus der modernen Filmgeschichte, The Passion. Dieser Film ist extra dazu angetan, um die Brutalität dessen, was bei der Kreuzigung geschehen ist, filmisch wirklich so dem Zuschauer nahezubringen, dass er eigentlich überfordert sein muss. Und das hängt damit zusammen, weil der Filmregisseur von The Passion war ist ein ganz überzeugter Katholik. Und zwar einer, der den Katholizismus wirklich von innen her kennt und anknüpft bei dieser Leidensmystik, die man bei alten Kirchenvätern findet, wie zum Beispiel Origenes, der ja in der Lehre, in der biblischen Lehre vollkommen daneben lag. Völlig neben der biblischen Wahrheit. Und Origenes wollte quasi so eine Art Meditation praktizieren, wo er sich mit den Leiden des Herrn beschäftigt hat, aber so, um sich gewissermaßen wie einen Zustand von Ekstase zu versetzen. Und das ist etwas völlig Unbiblisches. Und da sind die Evangelien ganz anders. Sie beschreiben uns die Schrecklichkeit, aber in einer Sprache, die auch jedes Kind erträgt. Und die Tatsachen werden uns gesagt, aber nicht unnötige Details werden uns da vorgestellt. Aber was die Evangelien auch nicht wiedergeben, ist eben in der Tiefe, was der Herr Jesus in seiner Seele, in seinem Herzen empfand, in den Stunden des Leidens. In dem, was er von Seiten der Menschen erlitten hat. Und da werden wir sehen, das ist ganz besonders das, was in den ersten 3 Stunden geschehen ist. Und was er gelitten hat unter der Hand Gottes als Sündenträger, was zu tun hat mit der Finsternis der Stunden 6 bis 9. Aber im Alten Testament und insbesondere in den Psalmen wird uns das Herz des Herrn Jesus geöffnet und wird uns gezeigt in der Tiefe, was er empfunden hat. Und das ist nicht nur Psalm 22 und Psalm 69, sondern es gibt eine Serie von weiteren Leidenspsalmen, die das uns vorstellen, wie zum Beispiel, ich gebe jetzt noch an, 88, dann auch Psalm 102 oder das Herzkapitel der Klagelieder. Klagelieder 3, dort wird nämlich nicht über das Leiden von Jerusalem gesprochen, das wegen seiner Sünden und das Gericht Gottes kam, sondern wenn wir kurz aufschlagen, Klagelieder 3, das folgt also gerade auf das Buch Jeremia, Klagelieder 3, da spricht nicht die Stadt Jerusalem, sondern in Vers 1 der Mann der Schmerzen, den wir aus Jesaja 53 kennen, der Messias. Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat durch die Rute seines Grimmes. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Und so weiter. Im Zentrum der Klagelieder wird der Mann beschrieben, der vor den Toren Jerusalems leiden sollte, gemäß Jesaja 53, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Der Mann, der Elend gesehen hat. Und da wird auch in Klagelieder 3, wird uns das Herz des Herrn Jesus geöffnet und wir erfahren in der Tiefe, was er in den Leiden am Kreuz empfunden hat. Wir gehen jetzt zu Lukas 23, um das erste Wort am Kreuz genauer zu betrachten. Ich lese jetzt zusammenhangswegen ab Vers 32. Lukas 23, 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter. Den einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie verteilten aber seine Kleider unter sich und warfen Lose darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rettet sich selbst. Wenn dieser der Christus, das heißt der Messias, ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm geschrieben in griechischer und lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Dieses Wort finden wir nur in dem Lukas-Evangelium. Und es geht hier um das Thema Vergebung. Und das ist einfach so gewaltig, was der Herr Jesus erlitt an Bosheit von Seiten des Menschen, aus seinem eigenen Volk und von Seiten der Römer. Die Vertreter waren dieses europäischen Großreiches von damals. Ich meine, wenn gesagt wird, die Juden haben den Messias verworfen, muss man der Wahrheit halber sagen, erstens mal nicht die Juden, sondern Juden haben ihn verworfen und Europa. Europa hat ihn verworfen. Und die römischen Soldaten waren die Vertreter des Europäischen Reiches, das eben bis in den Nahen Osten und auch bis nach Nordafrika damals reichte. Und wie der Herr Jesus reagiert auf diese unbegreiflichen Schmerzen. Es wird einfach so als Tatsache gesagt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter. Aber die Details werden nicht beschrieben, wie das war mit den Nägeln durch die Hände, durch die Füße. Und das alles nach dieser unvorstellbar grausamen Auspeitschung vor Pilatus, was ja bei vielen zu einer solchen Schwächung führte, dass sie allein aufgrund der Peitschenhiebe starben. Und unter dieser unermesslichen Last von Leiden, wo wir ganz genau wissen, dann sind wir plötzlich ganz anders. Ja? Wenn wir schwer belastet sind, Leiden haben, dann plötzlich sind wir nicht mehr so, wie wir normalerweise sind. Und dann können wir auch eben so falsch reagieren und sehr leicht sündigen. Und bei dem Herrn Jesus sehen wir das vollkommene Gegenteil. Er kann unter diesen grauenhaften Leiden, unter dieser abgrundtief bösen Verwerfung seiner Person, kann er sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vor kurzem hat mir am letzten Sonntag jemand erzählt, sie hatten einen evangelistischen Einsatz für Kinder in einem Quartier und haben so über den Herrn Jesus und auch über sein Leiden am Kreuz gesprochen. Und dann sagt so ein kleiner Junge, der natürlich überhaupt keinen christlichen Hintergrund hatte, was? Er hat dann, als er gekreuzigt wurde, noch um Vergebung gebetet. Ja? Das war ein großer Mann. Okay, sein erster Erkenntnisschritt. Ein großer Mann, ja? Bei der Frau am Jakobsbrunnen, da gingen sie auch über Schritte. Zuerst hat sie mal festgestellt, das ist ein Jude. Und später hat sie festgestellt, das muss ein Prophet sein. Aber es braucht noch mehr, bis sie zur Erkenntnis kam, das ist der Messias, der Erlöser. Und so mindestens hat dieser Junge sofort erkannt, das war ein großer Mann. Ja, und so anders als wir. Aber das Gewaltige ist, wie sich das auf seine Nachfolger ausgewirkt hat. Den ersten Märtyrertod von den Nachfolgern des Herrn Jesus findet sich in Apostelgeschichte 7. Das war ein Jahr nach der Kreuzigung. Das kann man genau zeigen durch die Chronologie, Berechnung der Zahlen im Neuen Testament. Ein Jahr später, ja, da wurde Stephanus auch in Jerusalem getötet durch Steinigung. Und unter diesen unglaublichen Leiden war es ihm trotzdem möglich zu beten. Ich lese Apostelgeschichte 7, Vers 57. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Sehen wir gleich zwei Worte am Kreuz prägen diesen ersten Märtyrer-Nachfolger des Herrn Jesus, der wirklich eben dem Herrn Jesus immer ähnlicher geworden ist, sodass er schließlich genau wie der Herr Jesus sagen konnte, dass es ihm ein Anliegen war, dass den Übeltätern, die sich an ihm vergangen hatten, vergeben wird. Und da bittet er nicht zum Vater, sondern zum Herrn Jesus, zum Sohn. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und wir sehen auch, das letzte Wort am Kreuz hat eine Prägung gehabt auf Stephanus, Also das erste und das siebte. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das, was der Herr Jesus am Kreuz gebetet hatte zum Vater, betet Stephanus zum Sohn. Und so sehen wir, dass der Herr Jesus eben uns in seinen Leiden auch ein Vorbild ist, wie wir uns in Leiden verhalten sollen. Und dadurch, dass wir ihm immer ähnlicher werden, können wir das auch nachahmen. Aber was Stephanus nicht nachahmen konnte, das waren die Leiden, die der Herr Jesus litt von Seiten Gottes als Sündenträger. Er konnte das nachahmen, wenn es geht um Leiden, die der Herr Jesus von Seiten der Menschen erduldet hatte. Und was wir auch von Seiten der Menschen an Bösem erfahren können. Und da können wir den Herrn Jesus nachahmen. Aber wir können niemals Nachahmer sein seiner Leiden am Kreuz. Wir können dazu aufschlagen, 1. Petrus 2. Und da sagt nämlich Petrus in 1. Petrus 2, Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden. Es geht im Zusammenhang um das Thema, das gläubige Leiden. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus, also der Messias, hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Also hier beschreibt Petrus zuerst mal die Leiden, die der Herr Jesus von Seiten der Menschen erduldet hat. Und da sagt er, dass der Herr Jesus uns ein Beispiel hinterlassen hat und dass wir in seinen Fußspuren, in den Fußspuren des Messias nachfolgen sollen. Und auch so reagieren, wie er reagiert hat. Zur Ehre Gottes. Und wenn Petrus spricht hier über die Fußstapfen oder die Fußspuren des Christus, des Messias, dann erinnert er damit an Psalm 89, Vers 52, wo der Psalmist spricht über die Fußspuren des Gesalbten. Im Hebräischen steht des Messias, Maschiach, die verhöhnt worden sind. Ja, der Herr Jesus ist den Weg gegangen bis ans Kreuz und das erste Wort, das wir in den Evangelien finden am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in diesen Fußstapfen können wir nachfolgen. Aber in den weiteren Versen, in 1. Petrus 2, Vers 24, spricht Petrus dann über die Leiden am Kreuz. Und die können wir nicht nachahmen. Der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr ginget in die Irre, in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Da spricht er dann über die Leiden am Kreuz als Sündenträger unter der Hand Gottes. Und das werden wir später noch sehen. Das ist nochmals etwas ganz, ganz anderes. Und wenn der Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann müssen wir daran denken, was Petrus in seiner Ansprache an die große Volksmenge einige Zeit nach Pfingsten gesagt hatte in Jerusalem, Apostelgeschichte 3. Das war nach der Heilung des Gelähmten, von Mutterleib an Gelähmten geschehen. Da kam es zu einer riesigen Zusammenkunft, Versammlung im Tempel. Und Petrus sagt zur Volksmenge in Apostelgeschichte 3, Vers 17. Und jetzt, Brüder, Ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, so wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus, das heißt sein Messias, leiden sollte. Petrus sagt zur Volksmenge, ihr habt das in Unwissenheit getan. Also diese Bosheit entfachte sich aus einer Blindheit heraus. Und auch die Volksmenge vor Pilatus, die geschrien hat, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, hat in einer völligen Verblendung gehandelt. Und hier spricht Petrus auch von den Obersten, die in Verblendung gehandelt hatten. Und das ist deren Chance. Der Jesus spricht nämlich über Pharisäer in Matthäus 12. Die hatten ihn ganz bewusst und definitiv verworfen. Nicht in einer Blindheit, sondern mit vollem Wissen. Und diese Sünde nennt der Jesus dort die Lästerung des Geistes. Das ist nicht etwas, was ein Kind Gottes tun kann. Die Lästerung des Geistes bedeutet, jemand am Ende seiner Gnadenzeit entscheidet sich bewusst, voll willentlich gegen den Herrn Jesus und lästert den Geist Gottes. Und der Jesus sagt, dann gibt es keine Vergebung mehr. Denn wenn man das Lamm Gottes definitiv verwerft, dann gibt es keine andere Möglichkeit, wie man Vergebung bekommen kann. Aber für die Masse galt eben, was Petrus sagt, ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Und darum betet der Herr Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber das bedeutet, die Vergebung kommt nicht automatisch. Diese Leute mussten später wirklich umkehren, ihre Schuld brutal ehrlich aufdecken, Gott bekennen. Das heißt Buße tun, richtig bereuen. Und dann konnten sie Vergebung bekommen, aufgrund dieses ersten Wortes des Erlösers am Kreuz. Und noch zu diesem Wort aus Matthäus 27, Vers 25. Das war ja so vermessen, dieses Wort in Blindheit gesprochen. Ich lese Matthäus 27, Vers 25. Nachdem Pilatus im Vers zuvor noch eine Chance gab. Er sagt nämlich am Schluss von Vers 24, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und dann heißt es, und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Die haben also förmlich den Fluch Gottes auf sich herabbeschworen. Und trotzdem gab es die Möglichkeit für Vergebung. Aber dieser Fluch hat seine Bedeutung gehabt für alle weiteren Generationen im jüdischen Volk. Und jede Generation musste sich wieder neu entscheiden. Wer war der Gekreuzigte? Ein Verführer, ein Verbrecher, der es verdient hatte? Oder war er der Messias? Und in jeder Generation sind Juden umgekehrt und haben sich entschieden und gesagt, nein, das war nicht ein Verführer, das war der Messias. Und er hat ja die Prophetie aus Jesaja 53, Daniel 9. Und es sind ja über 300 erfüllte Prophezeiungen im Zusammenhang mit dem ersten Kommen des Herrn Jesus. Er ist der Messias und haben eine Umkehr erlebt und Vergebung bekommen. Und ein wunderbarer Vers im Propheten Joel, der letzte Vers, da geht es um Israels Schicksal bis in die Endzeit und diese noch zukünftige Katastrophe, die über Israel kommen wird, von Norden her wird Israel in der Zukunft vollkommen überrannt werden. Und dann wird der Messias, der Jesus kommen und Israel aus der größten Not heraus befreien. Und dann sagt der letzte Vers von Joel, Gott sagt, und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird in Zion wohnen. Auch diese letzte Generation, bis dann zum Kommen des Herrn Jesus als herrschender Messias, die wird durch Umkehr erfahren, sie wird von diesem Blut gereinigt, von dem sie zuvor nicht gereinigt worden waren. Diese Schuld, diese Blutschuld auf sich hatten. Aber jede Generation kann von dieser Blutschuld befreit werden, weil wir nicht einfach das Schicksal sind von dem, was unsere Vorfahren getan haben. Jede Generation muss selber entscheiden. Und darum sagt auch Hesekiel 18, niemand wird von Gott bestraft für die Sünden der Väter, sondern er wird für seine eigenen Sünden bestraft. Aber wir müssen immer in jeder Generation den Beweis geben, dass wir uns von dem, was unsere Väter getan haben, ganz klar distanzieren und uns abwenden und diesen Weg nicht mit ihnen gehen. Und dann gibt es Vergebung. Also ganz eindrücklich. Wir gehen zum zweiten Wort in Johannes 19, Vers 26. Man muss sich vorstellen, der Jesus war menschlich gesprochen der erste Sohn von Maria. Sie bekam danach noch weitere Söhne, wie zum Beispiel Jakobus, der einen Jakobusbrief geschrieben hat, Judas, der einen Judasbrief geschrieben hat, und auch Töchter. Aber der Herr Jesus war der älteste Sohn, der Erstgeborene. Und mit 33 musste sie das miterleben, wie er am Kreuz war. Das löst automatisch ein ganz tiefes Trauma aus. Das ist eine ganz, ganz schwere Verletzung in der Seele. Und ganz schwere Traumata, so ist die Mehrzahl, Traumata, ohne S. Ganz schwere Traumata, die verdrängen wir Menschen sehr gerne. So haben manche, gerade in Deutschland, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, später kaum zu ihren Kindern gesprochen, was war. Aber solche Menschen hatten ganz große Probleme, bis ans Lebensende. Und solche, die gesprochen haben, hatten es viel einfacher. Und es ist sehr wichtig, dass man eben solche Traumata nicht einfach stehen lässt. Aber man muss klar sehen, was Maria da erlebt hat, das war unglaublich. Als unser Ältester verstarb, 2009 in einem Unfall, da musste unser Zweitältester hingehen und ihn identifizieren. Das kann man sich nicht vorstellen, was das war. Und das löst eben etwas in der Seele aus. Das sind ganz, ganz tiefe Verletzungen. Und das hat also Maria so erlebt. Und nun lesen wir in Johannes 19, Vers 26. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Dass dieses Trauma über Maria kommen sollte, das war schon 33 Jahre früher klargemacht worden. In Lukas 2, wenn wir kurz aufschlagen, da sagte Simeon als Prophet, als er den Loskauf des Erstgeborenen durchführte, wie das Gesetz vorschreibt in 4. Mose 18, 15 bis 16. Und da sagte er Folgendes voraus. Er segnete Josef und Maria. Und dann heißt es in Vers 34, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Dieses Schwert drang in ihre Seele ein. Und das war dieses zutiefst verletzende Trauma, das sie erlebt hatte, das aber die Bosheit der Menschen ans Licht brachte, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar würden. Und der Herr Jesus in seinen tiefsten Leiden, das sind ja Momente, wo wir uns eigentlich nicht mehr um andere kümmern können, wenn die Leiden ganz groß sind. Wir haben einfach keine Kraft mehr. Und all das, was Gott in uns hineingelegt hat an Einfühlungsvermögen für andere Menschen, das ist plötzlich weg. Wir können uns am besten einfühlen, wenn es uns gut geht. Und die Epikuräer, die haben gesagt, wenn man wirklich glücklich werden will, dann soll man sich nicht mit den Leiden anderer Menschen abgeben und mit ihren Problemen, sonst kriegt man selber Probleme. Und so ist das. Aber die Epikuräer waren Feinde des Evangeliums, wie wir aus Apostelgeschichte 17 erfahren. Die haben Paulus und seine Evangeliumsverkündigung verspottet. Ja, aber die wollten es einfach gut haben, aber ja nicht eben, dass man das benutzt, um das Einfühlungsvermögen in andere Situationen auszuleben. Aber das Evangelium lehrt uns etwas ganz anderes. Aber in Leiden können wir es fast nicht mehr. Und der Herr Jesus tat es sogar dann. Und er wusste, dass jetzt Maria eine ganz besondere Unterstützung brauchen würde für die weitere Zeit. Und da hat er ihr klar gemacht, schau diesen Jünger an. Und das war Johannes. Johannes in seinem Evangelium beschreibt sich wiederholt als der Jünger, den Jesus liebte. Der Jesus liebte alle Jünger. Aber Johannes war sich am meisten von allen Jüngern dieser Liebe bewusst. Er genoss diese Liebe. Und darum nennt er sich so, der Jünger, den er liebte. Und diesem Mann, der eine so tiefe Beziehung zu dem Herrn Jesus hatte, vertraut der Jesus Maria an. Aber zuerst sagt er zu Maria, das ist jetzt dein Sohn. Also sie sollte diesen jungen Mann, der gar nicht ihr Sohn war, als ihren Sohn ansehen. Und dann sagt der Herr zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und er sollte sie jetzt auch sehen als Mutter. Und Johannes schreibt von sich, dass er dann Maria zu sich nahm. Da sehen wir also das Thema der Fürsorge des Herrn Jesus. Und das in den größten Leiden. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es ja, in Bezug auf alle unsere Nöte, die wir haben, ich schlage kurz auf, 1. Petrus 5, Vers 7, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das wissen wir von dem Herrn ganz allgemein. Er ist für alle unsere Belange besorgt. Und dieses Besorgtsein hat sich sogar gezeigt in den größten Leiden. In Jesaja 63, Vers 9 lesen wir, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Da lesen wir von diesem Einfühlungsvermögen Gottes. Das heißt, wenn wir durch Nöte hindurchgehen, sollten wir uns immer wieder sagen, auch wenn ich nicht spüre, auch wenn ich den Herrn nicht sehe, aber ich darf wissen, dass er sich so sehr mit meiner Not identifiziert, dass er das Gleiche empfindet. Natürlich, wenn wir das machen würden mit allen Menschen, die wir kennen, dann würden wir es gar nicht mehr aushalten. Wir können das nicht. Und darum muss der Herr uns zeigen, mit welchen Menschen wir uns mehr identifizieren und ihren Leiden. Weil wir können nicht alles. Sonst schaffen wir es nicht. Aber der Herr Jesus macht es mit jedem Gläubigen. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und da sogar, als er in den Nöten der Kreuzesleiden war, Frau, sehe deinen Sohn. Und an Johannes gerichtet, siehe deine Mutter. Wir gehen zum dritten Wort in Lukas 23, Vers 43. Ich lese ab Vers 39. Einer aber, der gehängten Übeltäter, lästerte ihn und sagte, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verfinsterte sich, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Ich habe weitergelesen über Vers 43 hinaus, um klar zu machen, dass eben dieses dritte Wort noch vor der Finsternis war. Ja? Aber ganz erstaunlich, die drei waren bereits seit 9 Uhr am Kreuz und wir lesen in Matthäus 27, dass beide Verbrecher den Herrn gelästert haben. Und hier lesen wir, dass der eine den anderen zurechtweist. Und manche oberflächlichen Bibelleser, die sagen, das ist ein Widerspruch. Überhaupt nicht. Wie ist das, wenn ein Richter sich, sagen wir, 4 Leute anhören muss über ein komplexes Geschehen, kriminelles Geschehen in Verbindung mit Autounfall? Da hört er ganz verschiedene Geschichten, scheinbar. Aber das ist sehr wichtig, dass die Zeugen da in ihrer Schilderung Unterschiede aufweisen. Denn das macht dem Richter klar, da ist keine, wie man in der Juristensprache sagt, Kollusion geschehen. Und manchmal sperrt man ja Leute ein, damit die sich nicht noch später absprechen können. Das ist Kollusion. Und das führt dazu, dass dann die Zeugenaussagen genau gleich klingen. Aber wenn man die Evangelien liest, die 4 Evangelien, da findet man so viele Belege, dass da nicht einfach Kollusion geschehen ist. Sondern sie schildern, was war, aber die lebendige Schilderung und die Betrachtung von verschiedenen Gesichtswinkeln führt dazu, dass es Unterschiede gibt in der Aussage. Aber das hat natürlich mit der Dynamik des Geschehens zu tun. Am Anfang haben beide gelästert. Und der eine, schon erschlagen durch dieses Wort am Anfang, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie kann einer sowas tun, wenn man so brutal gekreuzigt wird? Und das gehört ja zu den schlimmsten Leiden, die man sich vorstellen kann. Und all das, was er da in dieser Zeit des Lichts erlebt hatte, machte ihm klar, das ist kein Verbrecher. Und es wird ihm sogar klar, das ist der Messias. Er weist den anderen zurecht und dann sagt er in Vers 42, gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Es ist ganz unglaublich, die Erkenntnis dieses ehemaligen Verbrechers, der eine Umkehr erlebte. Für ihn ist klar, der Gekreuzigte ist der Messias und der wird auferstehen und er wird eines Tages kommen als der Menschensohn auf den Wolken des Himmels, wie das Daniel 7, 13 bis 14 beschreibt, um sein Königreich, weltweites Königreich aufzurichten über alle Völker und Sprachen. Und darum sagt er, gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Das ist ja unglaublich. Im Judentum hat man so ein Problem gehabt mit diesen Stellen, die von einem leidenden Messias sprechen und den Stellen, die von einem herrschenden Messias sprechen, sodass man dann die Theorie entwickelt hat, es gäbe zwei Messiasse. Der Messias Ben Josef, der leidet, Sohn von Josef, der leidet wie Josef, der von seinen Brüdern verworfen gelitten hat. Und den anderen, Maschiach, Messias Ben David, der wie David als König einmal herrschen wird. Aber er hat erkannt, nein, es gibt nicht zwei Messias, nur einen. Und das kann man aus den Schriften des Alten Testaments zeigen, dass der Leidende und der Herrschende dieselbe Person ist. Und er erkennt, der Leidende wird eines Tages kommen auf den Wolken des Himmels, um sein Königreich aufzurichten. Und sein Wunsch war, dann denk an mich. Und der Herr geht auf dieses Wort ein und sagt, wahrlich, im Grundtext steht Amen. Jawohl, gewisslich. Amen. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Warum sagt er heute? Er sagt, nicht erst dann, wenn ich einmal kommen werde, als Messias auf den Wolken des Himmels, um das Reich aufzurichten, sondern du wirst das heute erleben. Der Tod wird heute eintreten und heute, nicht erst dann. Und weiter sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt, jetzt geht es nicht um das Königreich, das ich einmal auf Erden aufrichten werde in der Zukunft, sondern jetzt geht es um die himmlische Herrlichkeit. Auch die Rabbiner haben damals gesprochen von der himmlischen Herrlichkeit als dem Paradies und auch, wie man sieht in Lukas 16, von dem Schoß Abrahams. Das sind zwei Ausdrücke, die meinen das Gleiche. Und so macht der Herr Jesus klar, nein, nicht im Reich, sondern heute wirst du ins Paradies gehen, in die himmlische Herrlichkeit, nicht in die irdische Herrlichkeit. Und er sagt ihm, heute wirst du mit mir, ganz nah, in Gemeinschaft mit mir, nicht weit weg und ich werde an dich denken. Mit mir. Sehen wir, es sind drei Punkte. Gedenke, meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Herr Jesus antwortet auf die drei Punkte mit heute. Nicht wenn. Und er sagt, mit mir, nicht einfach gedenke, im Paradies, nicht im Reich. Und damit haben wir auch gerade eine zweite Fliege auf einen Schlag erschlagen. Die Zeugen Jehovas leugnen ja die weitere Existenz nach dem Tod. Die verdrehen die Heilige Schrift, Altes und Neues Testament, vollkommen. Und wir haben viele Stellen, das habe ich an anderen Vorträgen erläutert, die klar machen, nein, nach dem Tod geht die Existenz der Seele und des Geistes weiter. Und es gibt keinen Seelenschlaf. Und um ihre falsche Lehre zu unterstreichen, haben sie gesagt, ja, also die Zeugen Jehovas, im Grundtext gibt es ja keine Punkte und Kommas. Korrekt. Gibt es einfach griechische Buchstaben. Wörter. Aber dann sagen sie, ja, da kann man eben den Satz anders einteilen. Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Nun, Griechisch ist nicht Chinesisch, wo man keine Zeitformen hat. Und je nachdem auch betonen muss, jetzt ist das heute, oder jetzt ist das morgen, oder ist das gestern. In diesen Sprachen, wo man Verben hat ohne Zeitformen, ist ja ganz wichtig, gehen. Einfach feste Blöcke im Chinesischen. Und da muss man eben sagen, ich gehe gestern. Dann wäre es auf Deutsch, ich ging gestern, ja? Oder ich gehe morgen. Da muss man ganz klar sagen, wo man zeitlich steht. Aber auch Chinesen müssen nicht sagen, ich sage dir heute. Weil die anderen Chinesen, die ihre Sprache verstehen, die sind genauso schlau wie wir und wissen, dass heute heute ist. Ja? Nicht wahr? Bei Alzheimer ist es ja so, dass man zum Beispiel als Testfrage sagt, welches Datum ist heute? Ja? Und da merkt man plötzlich, jemand kann sich nicht mehr richtig orientieren. Aber auch wenn man kein Alzheimer hat, merkt man manchmal, man ist ja ganz ähnlich, in der ähnlichen Lage, man weiß nicht mehr das richtige Datum. Ja, aber das heute ist, das weiß jetzt wirklich jeder. Darum sagen wir niemandem, ich sage dir heute. Aber damit wird ja auch die Struktur kaputt gemacht. Ist ganz wichtig, wahrlich, ich sage dir, heute, nicht wenn. Und so weiter. Wir gehen weiter. Zum vierten Wort am Kreuz. Dann kam die Finsternis. Und wir lesen aus Matthäus 27. Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land. Bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige der Dastehenden es hörten, sagten sie, dieser ruft Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und legte ihn um einen Rohrstab und gab ihm zu trinken. Und so weiter. Jetzt in der Finsternis kommt dieses Wort, das von einer solchen Bedeutung ist, dass der Evangelienschreiber das im Original, in der Originalsprache wiedergibt. Ich war der Herr Jesus redete in Israel die beiden gebräuchlichen Sprachen, wenn er zum Volk Israel redete, nämlich Hebräisch und Aramäisch. Manche sagen, damals hat man nur Aramäisch gesprochen im Land. Falsch. Beide Sprachen, Hebräisch und Aramäisch, waren voll im Gebrauch vor 2000 Jahren im Land Israel. Was hängt damit zusammen? Hebräisch war ja die Sprache Israels von Anfang an. Abraham kam aus Ur in Chaldäa, ging ins Land Kanaan und dort lernte er die Sprache der Kanaaniter. Und das war ein kanaanäisches Hebräisch. Das hat er übernommen und in seiner Familie wurde das gesprochen und so wurde das die Sprache Israels. Aber als das jüdische Volk im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 deportiert wurde nach Babylon, da haben die Juden in den Jahrzehnten der babylonischen Gefangenschaft Aramäisch übernommen. Das war damals die Verkehrssprache im Babylonischen Reich. Also Englisch von heute. In Babylon sprach man Akkadisch, aber es ist eine sehr schwierige Sprache. Daniel musste sie lernen. Und wenn man ein Verb lernt, in allen Formen zu konjugieren, dann muss man etwa 1000 Formen lernen. Ja, ist unglaublich. Aber Aramäisch ist einfacher und sehr ähnlich wie Hebräisch, sehr nahe. Und darum konnten Juden ganz schnell und einfach Aramäisch lernen. Aber nach der babylonischen Gefangenschaft kamen sie wieder zurück ins Land, wie das Buch Esra beschreibt. Und von da an wurden beide Sprachen gepflegt. Und in Jerusalem hauptsächlich Hebräisch. In anderen Orten, zum Beispiel in Galiläa, dann mehr Aramäisch. Aber jetzt sehen wir, da am Kreuz hat der Herr Jesus Aramäisch geschrien. Eli, Eli, lama sabachthani. Ich habe auf dem Skript noch ein bisschen ausgeführt. Ich habe ja schon erklärt, Psalm 22, Hebräisch, Eli, Eli, lama asaftani. Und dann Aramäisch eben Shabbatani. Und die anderen Wörter klingen gleich. Und damit man auch noch gleich weiß, wie das eigentlich aufgebaut ist, ich habe da im Skript ganz am Schluss bei diesem Abschnitt geschrieben, Shavak, das heißt verlassen. Ta, du. Also Shavakta heißt, du hast verlassen. Ein Wort. Das sind nicht zwei Wörter zusammengeschrieben, sondern das ist ein Wort, Shavakta. Und dann hängt man noch an, ni. Das ist kein Wort, sondern ein Wortanhängsel, aber das bedeutet mich. Shabbatani. Du hast mich verlassen. Und das ist das einzige, der einzige Satz, der in der Bibel in allen drei Bibelsprachen wiedergegeben ist. Das Alte Testament wurde ja zur Hauptsache auf Hebräisch geschrieben und dann Teile in Esra und Daniel auf Aramäisch, ein Vers oder Versteil in Jeremia 10, auch auf Aramäisch. Und das Neue Testament auf Griechisch. Und dieses Wort ist so bedeutsam, dass wir es im Alten Testament, im Psalm 22 haben, in Hebräisch, dann hier Aramäisch und dann gleich die Übersetzung, Matthäus sagt, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Grundtext ist das eben Griechisch. Also das einzige Wort in allen drei Bibelsprachen, das muss von ganz außerordentlicher Bedeutung sein. Übrigens, ich sage die ganze Zeit Shabbatani, aber hier steht doch Sabachthani. Die Erklärung ist die. Matthäus musste das aramäische Wort mit griechischen Buchstaben schreiben. Aber auf Griechisch gibt es kein Buchstabe Sch. Und im Deutschen ja auch nicht. Und da macht man SH oder SCH. Richtig deutsch SCH. Manchmal vom Englischen her SH. Sch. Aber auf Griechisch hat man einfach das S genommen. Auch für den Sch-Laut. Und dann das CH. Griechisch das Chi, das hat man eben ausgesprochen mit K. Also nicht Charis, Gnade, sondern Charis. Und dann ergibt das Shabbatani. Wie man das auf Aramäisch eben schreibt, mit dem Sch-Laut und dann ein Q. Ein Q gibt es nicht auf Griechisch. Darum hat eben Matthäus ein Chi genommen, das CH. Und da haben wir das Wort Shabbatani. Nun ist aber noch etwas erstaunlich in Markus. Finden wir dieses Wort auch. Markus 15, 34. Vers 33, und als die sechste Stunde gekommen war, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama Shabbatani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier steht ja nicht in unserer Bibel Eli, sondern Eloi. Was ist das? Ja, das ist ein anderes Wort. Das ist das aramäische Elahi. Das heißt mein Gott. Im Gegensatz zu Eli, ist auch aramäisch, und das heißt mein El. Es gibt verschiedene Wörter für Gott. El bezeichnet im Hebräischen und im Aramäischen Gott, den Starken. Und Elah bedeutet im Aramäischen das gleiche wie auf Hebräisch im Alten Testament Eloah. Mehrzahl dann Elohim. Eloah heißt Gott, der Anbetungswürdige. Und es ist eben so, dass das A wird je nach Dialekt eben als O ausgesprochen. Ja? Also, darum haben wir hier Elohi, Elohi. Für Elahi, Elahi, das ist das Gleiche. Aber auf Griechisch gibt es kein H, das man als Buchstaben innerhalb des Wortes schreiben könnte. Und darum haben wir hier eben kein H. Er hat das so umgeschrieben, Eloi, Eloi. Aber die korrekte Aussprache wäre Elohi, Elohi. Ja, aber was hat jetzt der Herr gesagt? Beides? Ich weiß, man muss das sich vorstellen, dass der Herr am Kreuz geschrien hat. Eli, Eli. Und dann auch Elai, Elai. Lama, Shabbatani. Und zu dem Lama ist noch Folgendes zu sagen. Auch auf Hebräisch sagt man Lama für warum. Aber ganz wörtlich, Lama heißt zu was. Also Lama, wozu. Aber man braucht es auch im Sinn von warum. Die Übersetzung warum ist korrekt. Aber es ist eigentlich deutlicher, das wozu. Man kann auf Hebräisch auch sagen, madua. Das ist typischer für warum. Madua. Lama, warum, aber im Sinn von wozu, was ist der Zweck? Und die griechische Übersetzung in Markus und in Matthäus ist korrekt. Wenn wir auf Deutsch haben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber man kann auf Griechisch warum ausdrücken, zum Beispiel diati. Das heißt wirklich warum. Wenn Petrus Ananias fragt in Apostelgeschichte 5, warum hast du den Heiligen Geist belogen? Dann sagt er diati. Wirklich warum? Aber hier haben wir doch eher im Griechischen das, was eher bedeuten würde, zu was, zu welchem Zweck. Also warum im Sinn, wozu. Und jetzt verstehen wir, der Herr Jesus stellt also nicht nur die Frage einfach warum, dass Gott ihn verlassen hat, sondern mit welchem Zweck. Und diese Frage ist gestellt worden, damit jeder einzelne Mensch aus der ganzen Menschheit diese Frage beantwortet. Und die einzig richtige Antwort ist, damit ich nicht ewig verloren gehe. Damit ich errettet werden konnte. Der Herr Jesus wurde mit unseren Sünden beladen in den Stunden der Finsternis. Wir haben das gelesen in 1. Petrus 2, der unsere Sünden trug an seinem Leib, auf dem Holz. Und in 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist nicht das Gleiche wie die Sünden. 1. Petrus 2, der Jesus hat unsere Sünden. Das heißt, jede einzelne böse Tat und auch Gedankensünden sind Taten vor Gott. Hat der Jesus getragen. Aber wenn es heißt, er ist zur Sünde gemacht worden, die Sünde, besonders im Römerbrief, ab Kapitel 5, Vers 12, aber auch anderswo im Neuen Testament, bezeichnet die Einzahl, die Sünde, diese verdorbene, böse Natur, die wir von Adam geerbt haben. Und die wir spüren als bösen Drang in uns. Und der Herr Jesus wurde am Kreuz von Gott mit uns identifiziert. Nicht nur in dem, was wir getan haben und uns konkret verschuldet haben, sondern auch in unserer Verdorbenheit wurde er mit uns eins gemacht. Und darum musste Gott sich von ihm als Mensch abwenden. Und es ist ganz wichtig, der Herr Jesus sagt nicht, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Er sagt, mein Gott. Nicht wahr? Der Jesus sagt im Psalm 22, von Mutterleibe an bist du mein Gott. Der Jesus ist von Ewigkeit her Gott, der Sohn. Und er hat sich erniedrigt, sagt Philipper 2, Vers 5, hat es nicht als einen Raub angesehen, Gott gleich zu sein. Nein, er war es. Aber er hat sich selber erniedrigt, hat Knechtsgestalt angenommen und ist ein wirklicher Mensch geworden, hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und diese siebenfache Erniedrigung in Philipper 2, Vers 5 und folgende ist so etwas Gewaltiges. Und das beinhaltet eben, dass der Herr Jesus Mensch wurde und er hat diese Stellung eingenommen, die wir als Menschen haben, gegenüber uns, gegenüber Gott, der über uns steht. Aber diese Unterstellung ist, dieses sich unter Gott zu stellen, das ist so Tatsache geworden durch seine Menschwerdung. Und darum, als er am Kreuz unsere Sünden trug, hat eben Gott ihn verlassen. Und wir sollten das auch so sagen, wie es die Heilige Schrift sagt und nicht andere Wörter brauchen. Das hat eben schon seinen tieferen Sinn. Eli, Elahi, so sagt der Herr Jesus. Und da musste Gott sich von ihm abwenden. Und sein ganzer Zorn gegen die Sünde und gegen das, was wir sind, von Natur als verdorbene Menschen, das hat den Herrn Jesus am Kreuz getroffen. In Jesaja 53, Vers 10 heißt es, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele als Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Es schockiert, es hat dem Herrn gefallen, ihn zu zerschlagen. Aber man muss es richtig verstehen, das bedeutet nicht, dass es Gott, dem Vater, gefallen hätte, den Sohn zu zerschlagen, sondern es hat ihm gefallen, ihn zu zerschlagen, um uns zu retten. Es geht um das Wozu der Leiden. Das hat dem Herrn gefallen. Und es gab keinen anderen Weg zur Rettung. Und so war der Herr Jesus bereit, als er in Gethsemane gebetet hat, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber es war nicht möglich. Und er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das bedeutet nicht, dass sein Wille im Gegensatz wäre zum Willen des Vaters. Wenn der Herr Jesus sagt, nicht mein Wille, sein Wille war es, nie etwas zu tun haben mit der Sünde. Auch nicht durch Identifikation. Das war so hässlich für ihn. Das konnte niemals sein Wille sein, mit Sünde so in Verbindung gebracht zu werden. Aber der Wille des Vaters war, uns zu retten. Und darum gibt es hier zwei Willen, die Gottes Wille entsprechen und trotzdem ein Gegensatz sind. Aber dem Herrn Jesus war es eben ein Anliegen, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann wird er diesen Willen, nichts mit der Sünde zu tun zu haben, dem Willen Gottes zur Rettung sich unterstellen. Und darum schreit er, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Und er beantwortet es nicht, damit wir es beantworten müssen. Und jeder, der es wirklich beantworten kann mit, es war wegen meiner Schuld und wegen meiner Verdorbenheit, musste Gott ihn zerschlagen am Kreuz. Der Zorn Gottes, der gerechte Zorn, der mein Teil gewesen wäre im Feuersee auf ewig, hat ihn dort getroffen. Und im Psalm 88, ein weiterer Kreuzespsalm, wie ich schon angedeutet habe, dort lesen wir in Vers 15, warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst dein Angesicht vor mir. Wir sehen das, knüpft an Psalm 22, Vers 2. Ich bin elend und verscheide von Jugend an. Ich trage deine Schrecknisse, bin verwirrt. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie haben mich wie Wasser umringt den ganzen Tag. Sie haben mich allesamt umgeben. Freund und Genossen hast du von mir entfernt, meine Bekannten sind Finsternis. Von Menschen verlassen, aber auch von Gott verlassen. Und die Zorngluten Gottes haben ihn getroffen. Und das erklärt das Feuer auf dem Altar, das in der Stiftshütte war. Und im ersten und zweiten Tempel. Dieses Feuer war ein Hinweis darauf, dass der Zorn Gottes den Erlöser verzehren sollte am Kreuz. Und das hat der Herr Jesus erlitten. Und diese Leiden können wir überhaupt nicht ergründen. Es ist uns allen kaum möglich, die körperlichen Schmerzen der Kreuzigung nachzuvollziehen, weil wir das alle nie erlebt haben. Aber noch viel weniger, was der Herr Jesus von Seiten Gottes gelitten hat. Und warum kam diese Finsternis? Im Psalm 139 heißt es, die Finsternis ist vor Gott wie der helle Tag. Also diese Finsternis war nicht für Gott. Aber es ist das Entsprechende, wenn ein Autounfall, schwerer Unfall geschehen ist, jemand stirbt, was macht man? Sofort nimmt man eine Decke und deckt die Person zu. Damit ja nicht irgendwelche Schaulustigen die entstellte Person anschauen könnten. Und Gott hat diese Finsternis, wie es in Jesaja 50 vorausgesagt ist, über das Land, das ganze Land gebracht, damit niemand das schmerzentstellte Gesicht des Erlösers in den Momenten, als er unter dem Zorn Gottes litt, sehen könnte. Das sollte niemand sehen. Bei der Stiftshütte war ja der Altar aus Akazienholz überzogen mit Bronze und darin ein Gitter bis auf halbe Höhe, darauf das Holz, das angezündet wurde und das Opfer verzehren sollte. Man musste das auf einem erhöhten kleinen Hügel aufstellen, sodass von unten her die Möglichkeit war, dass der Sauerstoff herankam. Und an der Stelle, ganz in der Mitte des Altars, beim Gitter, da wo der Sauerstoff auf das Feuer trifft, das ist die heißeste Stelle. Aber das war auch die verborgenste Stelle, die der Betrachter nicht sehen konnte. Und so sehen wir eine Glut, eine Tiefe des Leidens des Herrn Jesus, das uns völlig entgeht. Dass wir eben nur tief in der Seele ahnen. Und dann sehen wir das fünfte Wort in Johannes 19, Vers 28. Da sind wir, werden wir zeitlich zum Ende gebracht. 19, Vers 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn in einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Auf Griechisch ist das ein Wort, dipso. Würde man das auf Hebräisch sagen, dann wären es zwei. Anitzame. Und Johannes erklärt, der Herr Jesus dachte auch an die Erfüllung der Schrift. Im Moment all dieser Leiden beschäftigte er sich auch damit, dass jedes prophetische Wort der Schrift erfüllt werden muss. Und natürlich war es ein Bedürfnis, denn die Leiden der Kreuzigung lösen aus medizinischen Gründen einen unvorstellbaren Durst aus. Und wenn wir lesen im Psalm 69, diesen Kreuzespsalm, da heißt es doch in Vers 22, ich lese schon Vers 21, der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleid gewartet und da war keins. Und auf Tröster und ich habe keine gefunden. Und sie gaben als meine Speise Galle. Und in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Sieht man, es sind zwei Dinge. Sie gaben in meine Speise Galle. In Matthäus und in Markus lesen wir, wie man ihm Essig anbot mit Galle vermischt. Galle meint im Griechischen einfach etwas Bitteres. Und das war eben ein Zusatz mit bitterer Myrrhe und eben mit einem Opiat. Soldaten, die ausnahmsweise Erbarmen hatten mit einem Gekreuzigten, haben dieses Schmerzmittel gegeben, um die Leiden zu lindern. Und sehen wir, hier steht, sie gaben als meine Speisegalle. Das heißt hier nicht, dass der Herr das genommen hat. Und tatsächlich in den Evangelien, in Matthäus und Markus, sehen wir, der Herr hat das abgelehnt. Das soll nicht bedeuten, dass wir keine Schmerzmittel, keine Schmerztherapie nehmen sollen, wenn wir durch ganz schlimme Leiden gehen. Glücklicherweise ist die Medizin auf diesem Gebiet heute so fortgeschritten. Und auch gerade, nicht immer, aber in so vielen Fällen kann man mit Dosierung ganz Erstaunliches erreichen. Meine Großmutter, die hatte Krebs und damals, vor so vielen Jahrzehnten, hat sie dann eben Schmerzmittel bekommen und sie hat so schreckliche Träume gehabt. Sie hat gesagt, ich nehme nie mehr etwas davon. Und die hat diese Schmerzen der Krebskrankheit dann völlig ohne Schmerzmittel bis zum Schluss erlitten. Und glücklicherweise muss man das heute nicht mehr. Eben die ganze Dosierung und was man da kann, ist wirklich erstaunlich, ein Geschenk Gottes. Aber der Herr Jesus wollte nicht der Sündenträger sein und dabei eine Linderung erfahren. Und das macht ihn so einzigartig für uns. Er wollte mit eben in der vollen Tiefe das leiden, was unsere Sünden verdient hatten. Aber dann sagt die zweite Vershälfte in Psalm 69, in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Und da am Schluss haben sie ihm dann wirklich nur Essig gegeben. Dieses beliebte Getränk der römischen Soldaten, das billig war und mit Wasser vermischt natürlich, bekannt ist als sehr durstlöschend. Aber der Herr hat hier in seinen Bedürfnissen noch daran gedacht, dass die Schrift ja in Erfüllung gehen muss. Und er sagt, mich dürstet. In Hebräer 2, Vers 17 bis 18 lesen wir, dass er in allem getestet wurde, versucht wurde in gleicher Weise wie auch wir. Und darum kann er uns verstehen. Und wir haben menschliche Bedürfnisse, die mit unserem Menschsein als Wesen mit Seele, Geist und Körper zu tun haben. Und da sehen wir, dass der Herr Jesus diese Bedürfnisse versteht. Und er selber hat gesagt, mich dürstet. Und wurde dann getränkt. Und schließlich das letzte Wort, das zweitletzte Wort, haben wir bereits gelesen in Vers 30. Danach, nach dem Essig, sagt der Herr Jesus, es ist vollbracht. Ein Wort auf Griechisch. Tetelestai. Auf Hebräisch, Nishlam. Ein Wort. Es ist alles vollendet. Und der Jesus hat Gott so vollkommen verherrlicht und das Werk bis zum Ende ausgeführt. Wir können gar nichts hinzufügen. Er hat alles bezahlt. Und das führt uns dann zum letzten Wort. Johannes sagt nämlich nur, er neigte das Haupt und übergab den Geist. Erklärt aber nicht, was der Herr Jesus in dem Moment, wo er den Geist übergeben hatte, gesagt hatte. Und das finden wir eben nur in Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Und in der Parallelstelle haben wir bereits gelesen, dass er einen lauten Schrei von sich gab. Matthäus 27, Vers 50. Nicht nur mit lauter Stimme, sondern er schrie mit lauter Stimme. Es ist ganz interessant, in den Evangelien heißt es immer, Jesus sprach. Jesus sprach. Aber an gewissen Stellen sagt es, dass Jesus rief. Und es lohnt sich, all diesen Stellen in den Evangelien nachzugehen, wo der Herr Jesus ruft. Und dann gibt es eben Stellen, wo er sogar ganz laut schreit. Hier. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und da sieht man, er ist nicht unter der Last der Kreuzigung abgeschwacht. Wir würden verenden, er nicht. In der vollen Kraft, wo er noch diesen lauten Schrei von sich geben konnte, ist er verschieden. Und da sagte der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 18, ich habe die Stelle auf dem Blatt extra aufgeführt, da sagt er, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und er sagt dort in Vers 18, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, mein Leben zu lassen und habe Gewalt, es wieder an mich zu nehmen. Als Sohn Gottes hat er schließlich sein Leben bewusst in die Hand Gottes übergeben. Das können wir nicht. Er kann es. Als der Sohn Gottes. Und er konnte es auch wieder an sich nehmen. Das heißt, am dritten Tag hat er sich selber auferweckt. Das heißt es. Ich kann das Leben wieder an mich nehmen. Und das Johannesevangelium beschreibt eben den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes in ganz besonderer Weise und als das Brandopfer. Und darum haben wir dieses Es ist vollbracht. Nur im Johannesevangelium. Und im Lukasevangelium haben wir eben den Jesus vorgestellt als das Friedensopfer. Und darum haben wir auch nur dort, wie er dem Schächer sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Friedensopfer war das Gemeinschaftsopfer im Alten Testament. Da gibt es nebst diesen zwei blutigen Opfern noch zwei weitere, nämlich das Sünd- und das Schuldopfer. Und im Matthäusevangelium haben wir das Schuldopfer, im Markus das Sündopfer. Und darum haben wir auch nur dort das Wort Eli, Eli, Lama, Shabbatani. Das Verlassenwerden von Gott wegen unserer Schuld und dem Schaden, den wir angerichtet haben und wegen unserer Sünde, auch wegen unserer bösen, sündigen Natur. Und so sind also all diese Worte in den Evangelien so verteilt. Sie geben zusammen 7 Worte, aber immer entsprechend dem Charakter des Evangeliums. Und diese letzten Worte, die lassen uns eben in einer ganz besonderen Weise in das Herz des Erlösers hineinblicken. Haydn hat ja das wunderbar vertont, hat ein Oratorium geschrieben, die 7 letzten Worte des Erlösers am Kreuz. Ein wunderbares Werk, wo er alle diese Worte eben in Musik umsetzt. Aber noch wichtiger ist, dass eben diese Worte wirklich in unsere Herzen eindringen und da nachklingen. Und unsere Gegenliebe zu unserem Herrn eben ertönen lassen, dass wir sagen können wie Paulus, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.